Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Wir haben heute Morgen ein Thema: Kain und Abel. Und nun möchte ich zuerst fragen, wer kennt die Geschichte nicht? Ja, es könnte ja sein, es ist ein frisch Bekehrter aus dem Islam oder sonst jemand. Das ist ja alles möglich. Also ich dachte auch, niemand meldet sich. Und alle kennen die Geschichte. Ich lese nachher den Text und fange jetzt allerdings erstmal mit einem kleinen Vorspann an und möchte Ihnen aber vielleicht zunächst noch sagen, was wir heute Morgen tun. Wie üblich habe ich immer ein Stoß Papier dabei und habe Mühe, mich an einen Zeitrahmen zu halten. Aber ich, wie gesagt, bemühe mich wieder einigermaßen pünktlich. Ja, später nicht mehr, ja. Einigermaßen pünktlich zu sein. Ich möchte den Schwerpunkt, einen gewissen Schwerpunkt legen auf dieses Gespräch, das Gott mit Kain führt über die Sünde in 1. Mose 4, Vers 7. Und da ordne ich dann, was hinten nachkommt, das ordne ich dann ein ganz klein bisschen unter. Es ist ein praktisches Gespräch, da bleibt dann Römer 6 und 7 weg, wo Paulus über die Sünde spricht, sodass nicht die Theorie überwiegen soll, sondern mehr die Praxis. Ja, fange ich mal an. Kain und Abel. Ich habe im Februar dieses Jahres einen Vortrag gehört von einem Theologen über Kain und Abel. Das hat mich dann auch dazu angespornt, dass ich heute Morgen über Kain und Abel etwas sage und habe eine sehr alte Ausarbeitung aus den 60er Jahren wieder herausgezogen, überarbeitet und jetzt so nach einer Generation kann man das, hinter 30 Jahre her, kann man ja das wieder einmal bringen. Ja, und dieser Theologe hat so erzählt, was so in der Theologie alles für Theorien kursieren, warum Kain den Abel erschlagen hat. Und da nenne ich Ihnen eine dieser Theorie. Und da gibt es die psychologische Auslegung. Da kann man anmerken, ich warte jetzt dann noch auf eine feministische Auslegung, warum Kain den Abel erschlagen hat. Da gibt es also eine psychologische Auslegung. Und diese Auslegung sucht das Motiv in der frühkindlichen Erfahrung, das ist da wichtig, die frühkindliche Erfahrung der beiden Brüder. Bei der Geburt Kains hat Eva gejubelt. Sie hat Kain in der Kindheit vorgezogen. Und jetzt wäre Gottes Verhalten so eine Art Ausgleich für diese mütterliche Ungerechtigkeit. Der göttliche Erzieher, so sagt diese Theorie, bevorzugte den psychisch benachteiligten Abel und der Streber Kain hat eine aufs Haupt bekommen. Das ist natürlich völlig unrealistisch. Die Ursache liegt ganz woanders. Aber ich wollte Ihnen das erzählen, will mich daran auch schnell anhängen. Ich möchte dazu einfach eine Erklärung geben. Sehen Sie, wer immer wir sind, alle bringen wir aus unserer Kindheit und Jugend Dinge mit hinein ins Alter, die uns freuen, aber auch belasten. Und je älter man wird, umso schlimmer wird das. Diese Dinge dürfen wir getrost immer wieder, immer wenn sie hochkommen, dort ablegen, wo sie hingehören, unter das Kreuz Jesu Christi. Keiner muss mit seinen frühkindlichen Erlebnissen zu einem psychischen Wrack werden. Der gute Hirte und alle, die heute in der Gemeinde diesen Dienst tun, helfen mit, dass wir ein geistlich gesundes Leben führen dürfen, wenn unter Umständen auch unter einer Vielzahl von Belastungsproben, aber doch unter der Hand des guten Hirten. Und das wollte ich einfach nach diesem Vorspann mit an den Anfang stellen, dass alles, was unser Leben bewegt, in der Hand des Herrn sein soll, in der Hand des guten Hirten. Und nun lese ich Ihnen die Geschichte. Und während ich aufschlage, gebe ich noch eine kleine Erklärung über Hebräer 11. Sie wissen, in Hebräer 11 werden die Glaubensväter aufgezählt. Und es ist nun sehr erstaunlich, dass dort einige typologische Darstellungen sind. Und die Geschichte geht los mit Abel, dem Propheten Abel, dem Gerechten. Und dann kommt der Henoch, und dann kommt der Noah, und dann kommt Abraham. Und da legt Gott in die ganze Geschichte der Menschheit und auch in seine Heilsgeschichte schon etwas hinein. Da ist der Sündenfall geschehen. Und dann kommt Abel, ein Bild auf unseren Herrn Jesus, wie ich noch zeigen werde, durch sein Opfer wird alles wieder gut werden eines Tages. Und dann kommt Henoch, darüber habe ich persönlich auf der Brüderkonferenz letztes Jahr etwas gesagt, dann kommt Henoch, ein Bild auf die Gemeinde und ihre Entrückung. Und dann kommt Noah, das ist die endzeitliche Gemeinde, die durch die endzeitliche Flut hindurchgeht. Und dann kommt Abraham, der Vater des Glaubens. Ein ganzes Heilsprogramm steht auf den ersten Seiten der Bibel und es steht komprimiert in Hebräer 11. Alles geschieht durch den Glauben oder geschah durch den Glauben dieser Väter. So, und nun lese ich 1. Mose 4, Vers 1 und einige folgende Verse. Und der Mensch, das war der Adam, erkannte Eva sein Weib und sie ward schwanger und gebar Kain und sprach, ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Ein furchtbar schwer zu übersetzendes Verschen, das werde ich Ihnen nachher übersetzen. Und ich hoffe, dass wir es verstehen. Und sie gebar ferner seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt und Kain wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da brachte Kain dem Herrn ein Opfer von der Frucht des Erdbodens. Und Abel, auch er brachte von den Erstgeborenen wörtlich, von den Erstgeborenen, es steht doch nicht Erstlinge, ist nicht jetzt schlimm, ich stelle es einfach in den Raum, von den Erstgeborenen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Und Kain ergrimmte sehr und sein Antlitz senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so ergrimmt? Und warum hat sich dein Antlitz gesenkt? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du wohltust oder gut bleibst? Und wenn du nicht wohltust, so lagert die Sünde vor der Tür. Das ist dieses Gespräch über die Sünde. Und nach dir wird sein Verlangen sein, du aber wirst über ihn herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Lass ich Vers 9 weg, Vers 10, und er sprach, in 1. Mose 4, und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden her. Und nun verflucht seist du von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, das Blut seines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Dann Vers 13, und Kain sprach zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe oder meine Sünde, um sie zu tragen. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Erdbodens vertrieben, und ich werde verborgen sein vor deinem Angesicht und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und dann Vers 16, und Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Nod, im Lande Flucht, östlich von Eden. Da sagt die Eva, als Kain geboren wurde, ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Und da spricht sie einen Wunsch aus, nämlich den Wunsch nach dem kommenden Erlöser, weil nämlich der Herr zu ihr gesagt hat, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und dem Weibe, und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, zwischen dem Nachkommen der Schlange und dem Nachkommen der Eva. Dieser Nachkomme, der soll dir der Schlange den Kopf zertreten, und du Schlange wirst ihm die Ferse zermalmen. Eva und auch Adam müssen nach dem Sündenfall tief schockiert gewesen sein. Modern würde man sagen, sie waren voll im Frust. Und nun warteten sie auf diese Verheißung, da steht 1. Mose 3, Vers 15, der kommende Erlöser wird kommen, der verheißene Erlöser wird kommen. Und dann sagt sie bei der Geburt, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. So übersetzen die Übersetzer. Aber wörtlich steht dort ein Akkusativ und da muss ein Den rein und dann heißt das viel, viel besser übersetzt. Ich habe einen Mann gewonnen für den Herrn. So sprach sie sicherlich. Jetzt habe ich ihn geboren. Und sie meinte, dass es der sein sollte, der für den Herrn da ist und der Schlange den Kopf zertritt. Wir sind hier auf einer CA-Freizeit. Und da kann ich die Übersetzung noch weiter präzisieren. Es gibt hier ein paar Geschwister, die können ein bisschen Hebräisch. Ich sage Ihnen den Satzteil mal auf Hebräisch.
Kaniti, Ish, Et, Yahweh. Das heißt, ich erwarb einen Mann, Et, Yahweh, den Yahweh. Sie wusste aus den Gesprächen mit Gott, dass der kommende Gottessohn, der Yahweh, der sein würde, der Schlange den Kopf zertritt. Und da hat sich die Eva ganz, ganz gewaltig getäuscht. Erst Maria durfte den gebären, der Schlange den Kopf zertrat. Da musste die Menschheit 4000 Jahre warten. Und ich will Ihnen jetzt einfach einmal den Zahlwert sagen von Eva und Maria, um das zu verdeutlichen. Eva, Hebräisch Chava, hat den Zahlwert 19, wie übrigens Hiob. Und das kann sein, negativ Feindschaft, positiv Geistesfrucht. Maria trägt den Zahlwert 152, das ist 8 mal 19. Und jetzt merken wir schon, ach, die Zahl des neuen Lebens. Erst Maria hat den geboren, den zweiten Adam und letzten Adam, der das neue Leben bringt. Und auch dieses Wörtchen Ed, Yahweh, den Yahweh, dieses Satzteil trägt, oder dieses Wörtchen trägt zusammen den Zahlwert 427, und das ist 7 mal 61. Und 61 ist wieder die 19. Primzahl, die 19. Grundaussage. 7 mal 61, da dürfen wir an Jesaja 61 denken. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Der ist es, der Herr, der Yahweh, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Aber wie gesagt, die Eva täuschte sich sehr. Und dann wurde Abel geboren. Und den nannte sie Hevel, das heißt Hauch, Eitelkeit. Und da hat sich schon etwas gemerkt, dass die Menschheit zutiefst gefallen ist. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und vielleicht sah die Eva ihren Kain, da lag er, ein Mordskerl, 4000 Gramm hat er vielleicht gewogen. Und da sagte sie, ich erwarb einen Mann mit dem Herrn. Und dann lag der Abel da, ja, ihr Frauen, ihr wisst besser wie ich, wog 2500 Gramm vielleicht, gerade so überlebensfähig. Und da sagte sie, Hevel, Eitelkeit, Hinfälligkeit. Ich bin überzeugt, die Eva erkannte sehr, sehr schnell, was die Stunde geschlagen hat und muss das Ende vorausgesehen haben. Denn da heißt es in 1. Johannes 3, Vers 12, Kain war aus dem Bösen. Und in Judas, Vers 11, das ist der kleine Judasbrief, vor der Offenbarung steht er immer, da sagt sie, da heißt es, sie, die Bösen, sind den Weg Kains gegangen. Und so etwas zeigt sich meistens sehr früh. Denn in Sprüche 20, Vers 11 steht, selbst ein Knabe gibt sich durch seine Handlungen zu erkennen, ob sein Tun lauter und ob es aufrichtig ist. Und diese Erkenntnis, dass da ein Mann heranwuchs, der gar nicht das ist, was sich die Eva vorgestellt hat, das muss sie schwer schockiert haben. Und dann heißt es auch nach der Flut, das Tun des Menschen ist böse von Jugend an. Man kann das auch übersetzen von Kindheit und von Jugend an. Nur böse von Jugend an. Und da macht sie eine erste negative Erfahrung. Sie wurde von ihrem Kind enttäuscht. Da hofft man doch als Eltern, das sage ich manchmal so im Spaß, dass unsere Kinder Wunderkinder sind. Da sollen die Besten und die Schönsten und die Prächtigsten sein. Die können alles, begabt und so weiter. Ich hatte mal so ein Ideal, unsere Kinder tragen nur die besten Seiten unserer Erbmasse, meiner Frau und mir. Nun hat sich herausgestellt, dass es nicht ganz so ist. Wir haben auch Schlechtes mitgebracht und haben es wieder vererbt. Da hofft man, dass ein Kind seinem Ideal entspricht, und das Gegenteil ist der Fall. Was sind das für Enttäuschungen und Tragödien in den Familien? Auch in christlichen Familien, wenn Kinder durchgebetet und durchgetragen worden sind. Wir müssen hier nicht nach dem Willen des Herrn fragen. Es sind seine Wege, die wir oft nicht ergründen können. Und die nächste negative Erfahrung, die Eva macht, ist die, sie setzt auf den Falschen. Auch das ist ein Erlebnis der Menschheit in ihrer ganzen 6000-jährigen Geschichte. Sie wartet immer wieder auf den Erlöser, auf die nächste Bundestagswahl, auf den nächsten König, auf den nächsten Feldherrn, auf den nächsten Kaiser, auf den nächsten, auf den nächsten. Und immer wieder setzt sie auf den Falschen. Einzig allein in Christus wird man nicht enttäuscht. Als Christen setzen wir auf ihn, den Herrn der Zukunft. Heute ist es unser Herr im Herzen. Auf den Falschen setzen geschieht im Großen und im Kleinen. Gott gebe uns Gnade, dass wir auf den Richtigen setzen. Auf Jesus sowieso, aber auch sonst in unserem Leben, in unseren Lebensbeziehungen. Die Menschheit ist auf dem Wege in Kürze, auf den Falschesten aller Falschen zu setzen, nämlich auf den Antichristen. Und dann sagt man uns heute in der Psychologie, der Mensch sei gut. Nur die Christen sagen, der Mensch ist böse, nur böse, sagtest du vorhin, von seiner Jugend an. Und wenn man das öffentlich sagt, bekommt man die herbste Kritik. Da heißt es dann heute, seid nett zueinander, seid lieb und multikulturell, das wird alles im Chaos enden. Der Mensch ist böse. Und Römer 1 bis 3 lässt keinen Zweifel, dass der Mensch in der schrecklichsten Bosheit und Gottesferne enden wird. Dort heißt es, da ist keiner, der Gutes tue. Auch nicht einer. So wird es werden in der Endzeit. Und nun opfern die beiden. Das ist jetzt ja die Geschichte, die so die Kain-Abel-Geschichte ausmacht. Das Opfer. Da gibt es ein wohlgefälliges Opfer. Das ist das Opfer, auf das Gott blickt und das er akzeptiert. Das ist das Opfer des Abel. Und da gibt es ein anderes Opfer, auf das Gott nicht blickte, es also nicht akzeptierte, und das ist das Opfer des Kain. Die beiden brachten ein Mincha. Mincha. Hören Sie jetzt das Hebräische ein bisschen. Mincha, das eben lassen wir weg. En, ja, cha. Und dann haben Sie die Wurzel Noach, Noah. Dort ein Mincha ist ein Opfer, um Gott zu beruhigen, ein Beruhigungsopfer, um ihn ruhig zu stellen über die Sünde, um Gott zu versöhnen. Das brachten die beiden. Um mit Gott über alle Kränkungen, Verfehlungen, Sünden und so weiter ins Reine zu kommen. Da wollen sie ihm nahe und da bringen sie ihm ein Opfer. Und da bringt Abel ein blutiges Opfer. Und Kain bringt von der Frucht des verfluchten Erdbodens. Und jetzt sieht Gott wohlgefällig auf das Opfer des Abel, aber auf das Opfer des Kain blickt er nicht wohlgefällig. Seht, um mit Gott ins Reine zu kommen, muss man über ein blutiges Opfer gehen, nämlich über das Opfer Jesu Christi. Und nur über diesen Weg kann man Gott wohlgefallen. Nur über das blutige Opfer Jesu am Kreuz von Golgatha bekommt man Vergebung der Sünden. Und es steht in Hebräer 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Und das hat Abel im Glauben, Hebräer 11, im Glauben voraus dargestellt. Was ist eigentlich Glauben? Es gibt viele Definitionen, viele gute Erklärungen für Glauben. Ich wähle heute eine besondere Seite heraus. Glauben ist das Einswerden mit dem Willen Gottes. Das ist Glauben. Da gibt es nach menschlicher Auffassung vielleicht viele interessante Wege zu Gott, aber Gott sagt, es gibt nur einen Weg über das blutige Opfer meines Sohnes Jesus Christus. Und das Annehmen ist Glauben, ist Einswerden mit dem Willen Gottes. Ganz ihm gehören wollen, ganz seinen Willen tun wollen, ganz Jesus Christus als Sohn Gottes und Erlöser anerkennen. Das ist eins werden mit dem Willen Gottes. Das ist Glauben. Und Kain? Und Kain? Es steht schon bei unseren Brüdern, ich glaube bei Böhmerle steht es, er war liberal. Es war ein Liberaler. Er wählte sich seinen Vergebungs- und Versöhnungsweg selbst. Er war ein Obed-Edom, ein Bediener des Erdbodens, der verflucht wurde. Das ist jetzt kein Wort gegen die Landwirte. Ich habe mir einige Formulierungen aus der Bibel herausgeschrieben, falls ich mal bei uns jetzt vor Landwirten so eine Predigt halte, zu Hause, dass die nicht meinen, ich würde die Landwirte schlecht machen. Nein, nein, bei einem König Uzzia heißt es, ein König, der sich dem Ackerbau widmet, ist durchaus ein Vorteil für das Volk. Also keine Sorge. Aber es geht ja hier um die Symbolik. Dieser Kain war ein Bediener des Erdbodens. Kain bringt von den Früchten des verfluchten Erdbodens, und das sind hier mein Erfolg, meine Leistung, meine Selbstgerechtigkeit, meine Privatphilosophie und vielleicht auch Privattheologie, meine Werke. Und da sagt Gott, nein, nein. Du kannst nicht mit Gott ins Reine kommen, wie du willst, sondern wie ich will, sagt Gott, wie Gott will. Denken wir an den Pharisäer und den Zöllner in Lukas 18. Dieser Pharisäer hat gedacht, so wie ich bin, komme ich zu Gott. Und da hat Jesus gesagt, nein, nicht wie du willst, sondern wie Gott will. Er will ein demütiges Herz. Wenn wir unsere Feldarbeit in Anführungszeichen zu Gott als Versöhnungsopfer bringen, dann wird die Gnade Gottes geschmäht. Denn wenn Abraham, so steht es in Römer 4, Vers 2, aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zu rühmen, aber nicht vor Gott. Nicht vor Gott. Da mag mancher viel Leistung im christlichen Bereich bringen, viele Gebete und viele Spenden. Und Gott sieht nicht gnädig darauf, weil er nicht nach dem Willen Gottes über Jesus und seine Gnade gegangen ist. Dazu noch ein weiterer Hinweis. Woche für Woche erlebt man in der katholischen Kirche die sogenannte Wandlung, die Transsubstantiation. Das ist das Messopfer, wo der Priester unblutig das Opfer Jesu noch einmal wiederholt. Unblutig. Und das ist Kainismus. Da geht man einen eigenwilligen theologischen Weg und möchte das noch einmal nachvollziehen. Und hält natürlich auch damit seine Schäfchen bei der Stange, nur so nebenbei. Und jetzt reagiert Kain. Jetzt reagiert Kain. Da ist Gott, der die Opfer sieht und anerkennt ihn nicht. Und da ergrimmt Kain. Er entbrennt. Charat, es entbrannte der Zorn des Herrn. Genau das gleiche Wort. Es entbrannte Kain in seinem Innern. Da sagt er, das lasse ich mir nicht bieten. Das lasse ich mir nicht bieten. Gott muss mit mir doch zufrieden sein. Soll das ein Gott sein, der so etwas macht? Und dann senkt Kain das Angesicht und rennt herum, ich darf das mal so drastisch sagen, und rennt herum wie ein Stier. Kennen Sie die Situation zu Hause? Da rennt der Mann um den Tisch herum wie ein Stier. Und die Frau hat vorher kräftig Öl ins Feuer gegossen, dass er auch richtig rennt. Wenn es dann schon mal so weit ist, denn das kommt den Familien vor, ich habe das gehört, dann hat die Frau ein geistliches Amt, das möchte ich auch hinzusagen, ein geistliches Amt, den Mann zu beruhigen. Es gibt genug Nabals unter den Männern, das weiß ich sehr gut. Ich habe auch so ein paar Chromosomen von dem mitbekommen. Es gibt Nabals, also das ist die Geschichte bei David, 1. Samuel 25, und es gibt Labans, die ihre Schwester hintergehen. Können Sie nachlesen. 1. Mose 31, Vers 15 und 16. Zuerst hat er den Jakob versucht zu hintergehen und dann seine Schwestern, die Rahel und die Lea, hat sie ums Erbe gebracht. 1. Mose 31, 15 und 16. Es gibt natürlich viele gute Männer, die sitzen alle hier unter uns und da ist das gar keine Frage. Also. Gibt es da Widerworte? So, jetzt machen wir weiter. So, wir brauchen es ab und zu diese kleinen Aufmunterungen. Das gesenkte Angesicht ist der Ausdruck des menschlichen Zorns. Und der menschliche Zorn, ich habe das nachgeprüft, ist in der Bibel immer böse, aber nicht der göttliche Zorn. Aber der menschliche Zorn ist immer böse. Da blickt er nach unten zur verfluchten Erde. Das ist der Ausdruck dafür. Was macht man in solch einer Situation, wenn es schon mal so weit ist? Das möchte ich euch jetzt tief ins Herz einpflanzen und mir auch. Ich weiß nicht mehr, wer von unseren Brüdern das Beispiel erzählt hat, das ich jetzt erzähle. Ich würde mit 51% sagen, Bruder Kernchen. Das wollte ich mal sehen, ob es stimmt. Es war wohl Gorch Fock, der als junger Matrose ja, der mal ein junger Matrose war. Und die jüngsten Matrosen auf den Segelschiffen mussten, wenn der Sturm aufkam, diese Stange da hoch, wie heißt das, den Mast hochklettern. Und dann mussten sie das oberste Segel wegmachen, damit das Schiff oder das Segel nicht beschädigt wurde und das Schiff nicht beschädigt wurde. Also ich wollte nicht da oben sitzen, denn da ist hoher Seegang und dann wackelt es und das sind, sagen wir mal, 10 Meter. Das muss geschaukelt haben. Und da musste der jüngste Matrose nach oben und musste oben das Segel wegmachen. Und dieser Gorch Bock war ein junger Matrose, völlig unerfahren. Und der Kapitän sah das unten, was da passiert. Der zitterte und guckte nach unten und hatte Angst und kriegte nicht fertig, klammerte sich um den Mast. Und da rief er ihm hinaus, hinauf, blicke nach oben, blicke nach oben. Das heißt, es gibt keine Verbindung mehr zur Erde und diesem Schwanken, sondern nur oben der Himmel. Und dann ist man sicher, dann hat man einen Bezugspunkt nach oben und dieses Schwanken ist nicht mehr so spürbar und dann kann er oder konnte er das Segel wegmachen. So ist das auch bei uns. Psalm 34, sie blickten auf ihn bei der ehernen Schlange und wurden erfreut. Ja, es heißt, und sie strahlen vor Freude. Und jetzt kommt mein guter Rat. Blicke auf ihn auch im größten Grimm und dein Angesicht wird nicht enttäuscht werden. Das wollte ich als praktische Hilfe sagen, Ihnen und mir. Blicke zu ihm, blicke nach oben, damit sich dein Angesicht, das sich gesenkt hat, wieder erheitert. So, und jetzt kommt 1. Mose 4, Vers 6 und 7. Das ist das Gespräch Gottes mit Kain über die Sünde. Ich lese das nochmal. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist ergrimmt und warum hat sich dein Angesicht gesenkt? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du wohl tust, oder da steht Topf, wenn du gut tust und wenn du nicht wohl tust, so lager die Sünde vor der Tür und nach dir wird sein Verlangen sein. Du aber wirst über ihn herrschen. Da sagt Gott nicht zu ihm, selber schuld, hättest anders opfern müssen, sondern er geht gleich auf das zentrale Thema ein, Sünde. Er lässt keinen Zweifel, dass das Opfer Kains nichts taugte. Da wird gar nicht mehr diskutiert. Jetzt geht er an ihn ran und sagt, hör mal, ich muss mit dir über die Sünde sprechen. Dass dort ein weibliches Wort steht und dann geht es männlich weiter, das kommt öfters in der Bibel vor, darüber möchte ich jetzt nicht reden. Sonst bleiben wir in den theologischen und dogmatischen Fragen hängen, aber ich wollte es nur erwähnen, dass ich das durchaus weiß und gemerkt habe. Da werde ich zurückgesetzt. Ich kann es nicht ändern. Ich kann darüber reden, ich kann einen Dienstweg vielleicht einschlagen, wenn mir das auf einer Behörde passiert ist, ich kann Änderungsmaßnahmen einleiten, aber es ändert sich nicht. Dabei darf ich jetzt nicht sündigen. Und in dieser Situation, so sagt es Gott seiner Gemeinde, muss ich sogar segnen. Und da spricht Gott jetzt einmal zunächst das Thema der Sünde an und wie ich darüber herrsche. Wie hätte Kain über die Sünde herrschen können? Wie hätte Kain über die Sünde herrschen können? Das ist eine große Frage. Er hätte es nicht geschafft. Und wenn er gewollt hätte, oder mit Mühe geschafft. Die Menschheit musste 4000 Jahre darauf warten, bis sie endlich eine Antwort bekam, wie man über die Sünde herrscht. Und über die Sünde herrscht man nur durch Jesus Christus. Und da müssen wir uns ganz tief ins Herz einpflanzen. Römer 5, Vers 17. Im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wenn Jesus wirklich der Herr ist, dann kannst du durch Jesus Christus über die Sünde herrschen. Du musst aber, wie wir in diesen Tagen auch gehört haben, eine neue Kreatur sein. Christus muss in dir wohnen. Du musst in der Neuheit des Lebens wandern oder stehen und wandern, Römer 6, Vers 5. Und du musst sagen können, Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das nenne ich die Superlösung. Die Superlösung. Wir haben zu Hause einen Jugendchor. Der hat auch hier schon lange Steinbach gesungen. Da sagen sie ein Lied. Die singen sehr viel Englisch. Das hängt damit zusammen, dass man sehr schwer Lieder in deutscher Sprache bekommt für diesen Stil, dass diese Jugendlichen singen. Da sangen sie in letzter Zeit ein Lied, More Like Jesus. Das heißt, Jesus immer gleicher werden. Nicht ähnlicher, immer gleicher. Das heißt, na, ich kann gutes Deutsch, weiß ich. Immer mehr wie Jesus werden. Und Jesus hat die Sünde überwunden. Es gibt noch eine Anweisung zum Herrschen, haben wir auch in diesen Tagen gehört. Das sind die Sprüche. Die heißen ja auf Hebräisch Mishlei, eigentlich Gleichsprüche. Aber da steckt das Verb Mashal drin und das heißt Herrschen. Das sind also auch Sprüche zum Herrschen. Wie herrsche ich im Leben? Das sind Anweisungen an uns, wie wir herrschen können. Ich lese die Sprüche sehr gern, ich lese sie aber manches Mal auch ungern, weil ich mich immer wieder finde und immer wieder einen roten Kopf bekomme. Lesen Sie die Sprüche und auch das Buch von Wolfgang Jugels dabei noch ein bisschen. Im Leben herrschen, dazu gehören auch die Sprüche. Und wir besiegen die Sünde nicht durch geistliche Kampfführung. Viele von Ihnen wissen, was geistliche Kampfführung ist. Das ist durch die charismatische Bewegung, durch die Pfingstbewegung in unsere Zeit hineingebrachte Idee, man könnte durch eine geistliche Kampfführung, indem man losspricht und den Namen Jesu über ganze Dörfer und Städte ausspricht, und den Teufel durch Gebete bannen, das ist geistliche Kampfführung. Da meint man, man könnte damit das Böse wegbeten. Nein, nicht durch geistliche Kampfführung, sondern nur durch Jesus und mit dem Wort Gottes und durch seine Waffenrüstung. Epheser 6, Vers 12 und die Verse drumherum. Und durch das ganze Wort Gottes. Dadurch werden wir vollkommen. Aber ich habe ja gesagt, ich wollte etwas tiefer einsteigen in dieses Gespräch. Und bevor ich das tue, bevor ich auf Kain zu sprechen komme, fange ich mit der Eva an. 1. Mose 3, Vers 6. Und dort heißt es, und das Weib, 1. Mose 3, Vers 6, Sie kennen die Stelle ja alle auswendig, und das Weib sah, dass der Baum gut zur Speise sei und dass er eine Lust für die Augen wäre, und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Also Lust für die Augen und begehrenswert. Jetzt kommt das nächste. Und sie nahm von der Frucht. Und weiter. Und sie aß. Und dazu lese ich Ihnen Jakobus 1, Vers 15, schon Vers 14. Vers 14, Jakobus Kapitel 1. Jeder aber wird versucht, und wenn er von der eigenen Begierde hinweggezogen und gelockt wird. Also er wird dadurch versucht, dass er von der eigenen Begierde hinweggezogen und gelockt wird. Eva, die Frucht. Sie sah, die Frucht ist begehrenswert. Das war die Versuchung. Und jetzt heißt es weiter. Danach empfängt, wie ein Empfängnis, danach empfängt die Begierde, die Lust. Und gebiert die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie völlig vollendet ist, erzeugt den Tod. So, jetzt machen wir das wieder mit der Eva. Danach empfängt die Begierde. Das heißt, Eva nahm die Frucht. Und jetzt hat die Lust empfangen. Jetzt fängt die Lust an zu leben. Und sie gebiert die Sünde. Und dann vollendet sie die Sünde. Sie ist die Sünde. Und dann kommt Gott und sagt, wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid? Und sagt ihnen letzten Endes, jetzt müsst ihr sterben. Das läuft so ab. Zuerst ist die Lust da, oder Begierde. Dann empfängt die Lust durch mein Tun, durch meine ausgestreckte Hand, und die Sünde ist geboren. Und dann tue ich die Sünde und dann bringt sie mir den Tod. Noch ein anderes Beispiel. Da ist ein kleines Kind, das steht am Herd mit seiner Mutter. Und dann sieht das Kind diesen heißen Topf. Das ist die Lust. Dann sagt das Kind, da würde ich doch gerne mal hingreifen. Und dann streckt das Kind die Hand aus, Das ist diese Geburt der Sünde, das Empfängnis der Lust. Und dann, wenn sich das Fingerchen verbrannt hat, dann wäre das mit der Sünde gesprochen, der Tod. Aber da ist Gott sei Dank die Mutter da und die klopft dem Kind rechtzeitig auf die Finger, dass es nicht an den heißen Topf greift. Bei Eva klopfte niemand auf die Finger, auch der Adam nicht. Das sind ja die Männer, die sind alle Schlappschwänze. Das habe ich auch was über uns gesagt. Ach, viele. Haben nicht den Mut. Bitte? Ja, das stimmt. Ist gut, das war ein gutes Wort. Ja, also, Gott sei Dank hat er das nicht getan. Sonst hätte die Eva gesündigt und er nicht. Was hätte das gegeben? So, und dann ist also das die Stelle, wo man dem Kind auf die Finger klopft, und bei Eva geschah das nicht. Und jetzt gehen wir zu Kain. Die Lust bei Kain war: Ich will gleichgestellt werden, mindestens gleichgestellt werden wie Abel. Und danach richte ich mein Handeln aus. Ich will an die Stelle Abels gesetzt werden, das war sein Gelüste. Und jetzt kommt der Moment, wo Kain zugreift. Und der Prozess kann lange dauern. Er sagt: Den bringe ich um. Das ist die einfachste Lösung, um an seinen Platz zu kommen. Den bringe ich um. Jetzt ist bei Kain die Sünde geboren. Der Entschluss, Böses zu tun, das war die Geburt der Sünde. Und jetzt greift Gott ein. Und jetzt spricht er zu ihm und sagt: Kain, schau mal, wenn du gut bist, wenn du fromm bist, dann passiert dir nichts. Aber wenn du das nicht willst, nicht gut sein willst, dann lagert die Sünde vor der Tür. Und genau das ist bei Kain geschehen, dass er die Gleichstellung von Abel wollte und einen Entschluss im Herzen fasste. Und das war die Geburt der Sünde. Den bringe ich um. Jetzt hätte sich Kain natürlich noch entscheiden können. Nein, ich höre auf Gott, ich tue das nicht. Lieber Gott, du hast recht, ich lasse das bleiben. Er hört aber nicht. Wo lagert die Sünde? Wo lagert die Sünde? Die lagert nicht vor der Tür seines Zeltes, sondern die lagert vor seiner Herzenstür. Dort will sie Eingang haben. Die Sünde lagert vor unserer Herzenstür und sie will hinein. Sie will in mir wohnen und jetzt kommt einmal Römer 7. Die Sünde in mir. Und wenn sie mal in mir drin ist, dann bin ich nicht mehr in der Lage, mit ihr fertig zu werden. Die Sünde in mir tut das böse Werk. Noch ist Zeit, die Sünde fortzujagen. Noch ist Zeit, sie zu beherrschen. Wenn wir das nicht wollen, dass wir einen Sinneswandel vornehmen, dann beherrscht die Sünde uns. Wir sind zunächst wie in einem Gehäuse. Da ist eine Lust und Begierde, ich bin wie in einem Gehäuse. Im Gutsein, ich bin fromm vielleicht. Und jetzt beginne ich aus dem Gehäuse herauszutreten. Und das hat mir sehr geholfen, dass ich sagte: Herr, da ist eine Versuchung, da hat mich jemand geärgert, den würde ich jetzt am liebsten umbringen. Tue ich nicht, keine Sorge. Lass mich jetzt nicht aus meiner Frömmigkeit, aus meinem göttlich guten Wesen, das ich durch dich bekommen habe, heraustreten und meine Hand ausstrecken, sondern bewahre mich jetzt. Lass mich göttlich gut bleiben, dass ich durch dich geworden bin. Und wenn einmal die Sünde, wenn ich herausgetreten bin, dann lagert die Sünde verlangend vor meiner Tür. Dort in 1. Mose 4, Vers 7 steht ein ganz eigenartiges Wort. Ich übersetze Ihnen das heute Morgen nicht, ich möchte das nicht tun. 1. Mose 3, Vers 6, 16: Nach ihm, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Dass das Verlangen von einer Frau mit ihrem Mann ein Einsverhältnis einzugehen. Und es kommt dreimal vor. Das dritte Mal kommt in Hohelied vor. Da verlangt der Freund, bei seiner Freundin zu sein. Es ist ein geradezu wollüstiges Verlangen. Und dieses Wort steht nochmal in 1. Mose 4, Vers 7. Nach dir hat die Sünde verlangen. Sie verlangt nach dir, Einlass zu haben in dein Inneres und dich zu beherrschen. Gott gebe Gnade, dass wir nicht heraustreten aus unserem Frommsein und Gutsein, zum göttlich Gutsein. Und dass wir nicht die Hand ausstrecken und zum Schluss, wenn wir es nicht mehr beherrschen, die Sünde tun. Jesus sagt einmal in der Bergpredigt, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat die Ehe mit ihr gebrochen im Herzen. Das heißt, die Lust, ich sehe da die Dame, und dann die Überlegung, die kriege ich rum. Und das ist dann schon der Moment, wo die Sünde vor der Tür lagert. Und dann ist es nicht mehr weit zur Tat. Es ist möglich, dass wir in unserem göttlich guten Gehäuse bleiben. Warum? Es steht geschrieben, der Mensch Gottes soll vollkommen sein. 2. Timotheus 3, Vers 17. Der Mensch Gottes, göttlich gut, sind wir geworden durch den Geist Gottes. Oder Matthäus 5, Vers 48. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Oder Epheser 5, Vers 1. Seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Hier wird dieser Vers lebendig. Vater im Himmel, lass mich dir nachfolgen als ein geliebtes Kind und so bleiben, wie du bist, göttlich gut. Das hast du ja durch deinen Geist in mich hineingelegt. Und lass mich nicht heraustreten, wenn die Sünde lockt, wenn die Versuchung lockt, den Schritt zur Sünde hin tun und dann unbeherrscht die Sünde vollenden. Adam und Eva verließen einst dieses Gehäuse des göttlich Guten, des göttlichen Gebotes. Sie traten heraus, nahmen die Frucht, aßen und der Tod kam zu ihnen. Und es ist erschütternd zu sehen, was aus dem Menschen geworden ist, dass es jetzt einen Menschen von unten gibt, beherrscht von dem Geist von unten. Wieder die Frage, wie kommt man da heraus? Da muss ich schnell noch zu Jesus hinüberblenden. Es heißt von ihm, er tat keine Sünde. Der griff nie zu der Lust, die ihm der Satan pausenlos vorgaukelte. Ihr seid bei mir gewesen in meinen Versuchungen und habt mit mir gekämpft, als die Sünde mich versuchte und ich nie fiel. Er kannte keine Sünde. Er wurde nie von der Sünde empfangen, die drang nie in ihn ein. Es gab nie eine Lust, die empfangen hätte, dass er herausgetreten wäre, wie einst Eva aus seinem göttlich guten Gehäuse. Und er, in ihm war keine Sünde, da war nie auch nur ein Hauch und Schatten einer Sünde in ihm. Und weil das Jesus schaffte, können wir es, wenn er in uns wohnt, durch Gottes Gnade auch schaffen. Noch einmal, nur über den sündlosen Jesus herrschen wir im Leben und über die Sünde. Und dazu muss Jesus in uns wohnen, durch Wiedergeburt und durch Glauben. So, und jetzt ist der erste Teil vorbei. Ich hoffe, dass ich Ihnen das, was die Sünde ist, dieses Heraustreten, ein bisschen nahebringen kann. Wenn nicht, hören Sie es nach, lesen Sie es nach. Vielleicht gibt Gott uns Gnade dazu. Noch einmal, mir hat es unheimlich geholfen. Rein vom Verstand, Herr, lass mich nicht heraustreten. Nicht wie das Kind an den Topf greifen und dann sündigen, die Sünde vollenden. Nicht wie Eva die Frucht sehen, nach ihr greifen und dann die Sünde vollenden. Nicht wie Kain einen Zorn kriegen, weil ich zurückgesetzt bin und dann einen Entschluss fassen, da werde ich irgendetwas in Bewegung setzen. Und dann sündigen. Und so kann man fortfahren, 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 fortfahren. Das soll nicht heißen, dass wir unsere Lebensverhältnisse nicht gestalten dürften und alles kritiklos hinnehmen müssen, aber es gibt einfach unser Verhalten. Wie ist es, wenn ich zurückgesetzt bin, segne ich oder fluche ich? Wenn ich fluche, habe ich die Sünde vollendet. Und. Dann kann jeder seine Beispiele an sich selbst ausdenken. Wo ist es mir so gegangen? Ja, und dann steht dort, dann lagert die Sünde vor der Tür. Das heißt, auch das Sündopfer. Und das wissen wir alle, Gott hat immer eine Verheißung dabei. Dann lagert auch ein Sündopfer vor der Tür. Und das ist wunderbar. Das ist Jesus, unser Herr. Gott hat zur Sünde auch das Sündopfer gestellt. Und seine Gnade und Barmherzigkeit ist viel größer als die Sünde. Und auf Golgatha wurde es dann wahr und wurde es Wirklichkeit. Das Sündopfer ist gebracht, das Schuldopfer ist gebracht. Durch Jesus ist die Sünde besiegt und ist die Sünde beherrschbar. Wohl dem, der Jesus hat. Das ist Verheißung im Gericht. Ja, Sollen wir einen Vers singen? Wir singen einen Vers. 564, Vers 4. Und dann wollte ich fragen, ob ich noch ein paar Minuten weitermachen darf. Gut. Es war 564. Dann vollendet Kain die Tat. Sein Motiv war letzten Endes Neid und Hass. Es gibt sogenannte Lasterkataloge in der Schrift, in Römer 1. Das sind so Aufzählungen des Bösen. Da folgt auf Neid Mord. In Galater 5 gibt es wieder einen solchen Lasterkatalog, in Anführungszeichen natürlich. Da folgt auf Neid Totschlag. Und in 1. Johannes 3, Vers 15 heißt es, Hass ist Menschenmord. Und so war es dann auch. Und dann gehen sie aufs Feld hinaus miteinander. Irgendwann hatten sie auf dem Felde zu tun, die zwei. Und dann erschlägt Kain den Abel. Das Feld ist der Kosmos. Das wissen wir aus dem Gleichnis Jesu vom Unkraut im Acker in Matthäus 13, Vers 38, wo es heißt, dass der Acker der Kosmos ist. Unser Kosmos, brauche ich nicht erklären. Dann heißt es weiter, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Und dann heißt es in 2. Könige 4, Vers 39, in der Elisa-Geschichte, da war einer, ging aufs Feld hinaus und holte wilde Kolobwinden. Und bei Luther heißt es, glaube ich, wilde Gurken. Und das war giftig und das kam in den Topf. Und dann riefen die Prophetenschüler, mein Gottes, der Tod ist im Topf. Also was vom Feld kommt, das ist Sünde. Auf dem Feld, im Kosmos heute, herrscht die Sünde, weil Gott dem Satan den Kosmos zur Verwaltung für diese Zeit übergeben hat. Und im Kosmos wirkte Jesus, als er in diese Welt kam. Und im Kosmos tötete Satan unseren Herrn Jesus Christus. Und auch wir sind im Kosmos, und auch uns begegnet Satan. Und das heißt auch wie nach dem Wort im 1. oder 2. Petrusbrief, der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, aber der Herr ist Sieger. Und wir verkündigen heute im ganzen Kosmos das rohmachende Evangelium vom Sieg Jesu Christi. Und er heißt dieser Sieg und dieses Wort, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich habe an dieser Stelle eigentlich einen Exkurs bringen wollen zu Simon von Kyrene. Das geht aus Zeitgründen nicht. Ich sage Ihnen aber ein Stichwort. Jesus geht zur Kreuzigung und er stürzt oder er fällt zusammen und dann kommt Simon von Kyrene und muss das Kreuz tragen. Und der Mann, da steht in allen drei Synoptikern, er kommt vom Felde. Und das heißt, Jesus, nach einem Wort aus den Sprüchen, hat seine Arbeit auf dem Felde getan. Nach dem Willen des Vaters, tue dein Werk auf dem Felde und dann magst du dein Haus bauen. Und jetzt musst du für dieses Wort, dass es erfüllt wird, Simon von Kyrene, dazu stoßen und musst das Kreuz tragen. Und wenn Jesus geht, steht einer von Kyrene, das heißt zusammenstoßen, so ungefähr. Und am Anfang heißt es, als Kyrenius Landpfleger in Syrien war das gleiche Wort, der Landpfleger von Syrien ist Satan, da war ihm in die Wiege gelegt, du wirst mit Satan zusammenstoßen. Und am Ende geht er aus dem Kosmos, aus dem Feld hinaus. Ein Stückchen muss ihm der Simon von Kyrene sein Kreuz, sein Panier tragen. Nes, sein Panier, wo er später hängen wird, wie die eherne Schlange. Bis er es dann zum Schluss selbst hinaufträgt an den Hügel Golgatha. Das wollte ich, Sie können das dann selbst nachlesen, alles und nacharbeiten. Ich kann darüber nichts mehr sagen und auch nicht stehen bleiben. Und jetzt gehen wir weiter. Dann kommt die Flucht. Kain hat gesündigt, Kain hat gemordet. Und jetzt flüchtet er. Unstet und flüchtig wirst du sein. Der Sünder ist auf der Flucht. Er lebt im Lande Not, wie es dort heißt. Im Lande Flucht. Der Sünder ist unglücklich in Wirklichkeit. Ich habe mir sagen lassen, weil mir das mal eine Frage war, die Sünder und die Bösen in der Welt sind unglücklich. Man meint immer, ach, die Sünder, das sind tolle Kerle. Mensch, was die können. Sind unglücklich. Heute heißt es, die Entwurzelten, früher hieß es, die auf der Flucht sind, der Mensch flieht. Nietzsche hat ja gedichtet, weh dem, der keine Heimat hat. Wir sind nicht auf der Flucht, Brüder und Schwestern. Und wenn wir auf der Flucht wären, dann bringen Sie die Sache mit Ihrem Herrn ins Reine. Wir haben eine Heimat gefunden in Christus Jesus. Und dann schreit das Blut. Jetzt ist eine große Frage, was schreit das Blut? Das kann ich gar nicht schlüssig beantworten. Ich versuche mal, Antworten zu geben. Hiob 24, Vers 12. Hiob 24, Vers 12. Von der Stadt her ächzen Sterbende. Und die Seele der Erschlagenen schreit um Hilfe. Da hat die Seele des Abel um Hilfe geschrien, weil durch den Tod seine Existenz zerteilt wurde. Und er rief, Vater, rette mich. Und Jesus sagt, ich bin der Retter. Und da ruft er vielleicht, das Blut ruft vielleicht nach dem Erlöser und nach Erlösung. Und Jesus sagt, ich bin der Erlöser. Denn da ist dieser Mensch jetzt zerteilt. Da ist er aus dem Leben herausgenommen. Und das ist, der Mensch ist zum Leben bestimmt auf dieser Erde. Und wenn er es nicht kann, dann ist es ein Unglück. Dann ist er wie nackt und ausgezogen, um ein Wort von Paulus zu sagen. Er sagt, ich würde doch lieber überkleidet sein, damit ich nach dem Tode nicht nackt empfunden werde. Und dann ruft es sicherlich an dritter Stelle um Rache. Aber nicht um Rache in unserem Sinne. Rache, hebräisch Nakam, das heißt immer wieder Herstellung auch des ursprünglichen Zustandes. Da sagt er, gib mir doch meinen Leib zurück. Lass mich doch wieder ins Leben zurückkehren. Auch wenn dieses irdische Leben ein Jammertal ist. Es ist doch Leben. Und er schreit, bringe zurück. Und Jesus gibt die Antwort, ich bringe zurück. Selbst aus Basan, Psalm 68. Die Luther-Übersetzung hat in dieser Stelle hier 24, Vers 12, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht emotional werde, für die erschlagenen Säuglinge stehen. Und da richtet sich die protestantische Kirche selbst. Es sind zwar Säuglinge, es sind aber die Embryos der Abgetriebenen. Und die schreien heute und glaubt ja nicht, dass Gott das nicht hört. Es geht um die systematische, legitimierte Abtreibung dieser roten Linksparteien, dieser roten Weiber, die ein Gewissen haben, wie mit einem Brenneisen verhärtet. Es gibt in Hesekiel 16 und 23 ein Wort. Es gibt ein Gericht über die Blutvergießerinnen. Und es geht mir darum, die systematisch gemachten Blutvergießerinnen. Wenn ein Mädchen bei einem Fehlgriff übervorteilt wird, ich habe für vieles Verständnis und auch Entschuldigung. Aber dieser systematische Mord, und das wird Gott zum Handeln veranlassen, weil dieses Blut schreit. Und Gott wird hören. Es war in diesen Tagen ja der Vorstoß, sage ich mal, von Bruder Ullmann. Was wird aus diesen Kindern werden? Die Ungewordenen, die Niedriggeborenen, die Nichtgeborenen, die Verschmähten. All das wird Gott wieder zurückholen und wieder erwählen. Und die nicht ins Leben durften durch einen Mord, wird Gott umso höher die Vergeltung setzen und die wieder gut machen. Die Kleinen, auch wenn hier die Verfolgten des Endes gemeint sind, Jesus sieht die Kleinen, er sieht auch die kleinen Kinder, schauen das Angesicht ihres Vaters und jeder Embryo hat einen Engel hinter sich, da bin ich völlig überzeugt. Ich mache weiter. Das Blut Jesu redet, es redet Besseres als Abel, nicht sein Blut, sondern als Abel, als Person. Und was redet das Blut Jesu? Römer 3, Vers 25, Hebräer 9, Vers 5. Es redet Versöhnung und Barmherzigkeit und Gnade. Denn der hohe Priester musste am Versöhnungstag Jahr für Jahr mit dem Blut hinein ins Allerheiligste. Und dann hat er es auf den Sühnedeckel, auf den Deckel der Bundeslade gelegt. Das ist der Gnadenstuhl, Römer 3, Vers 25. Und der Sühnedeckel, Hebräer 9, Vers 5. Und von dort kommt die Vergebung und die Versöhnung. Und das ruft das Blut. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ruft, ich habe eine Sühnung gefunden. Und Psalm 22, zweiter Teil, sein Kreuzigungspsalm, heißt es im zweiten Teil. Es werden zu dir umkehren, alle Geschlechter. Das Blut Jesu ruft, lasst euch versöhnen. Empfangt Gnade und Barmherzigkeit. Hebräer 4, Vers 16. Zur rechtzeitigen Hilfe oder wenn Hilfe Not ist. Das Blut Jesu redet, Abel ist das Modell dafür. Nur noch einige wenige Sätze zur sogenannten Christologie. Ich mache das jetzt sehr kurz. Das Opfer Abels war blutig und damit war es ein Bild, es kam ja vom Kleinvieh, von Schafen und Ziegen, und damit ist es ein Bild auf das Lamm Gottes unschuldig. Das ist das Bild seines blutigen Opfers. Und er selber wurde getötet. Und es ist eine ganz, ganz erstaunliche Tatsache, dass Abel der einzige Gerechte und Prophet ist, von dem wir wirklich wissen, wie er gestorben ist. Es heißt zwar, welchen der Propheten, Apostelgeschichte 7, welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und Jesus sagt, alles gerechte Blut muss von diesem Geschlecht getragen werden. Aber eine richtige Tötungsgeschichte eines Propheten und Gerechten haben wir, insbesondere bei Abel. So ist auch Abel selbst ein Bild auf den unschuldig durch Satan getöteten Herrn Jesus Christus. Es ist ein doppeltes also, sein Opfer seines Tieres und er selbst, Jesus der Hohepriester, hat sich selbst geopfert. Darauf und dafür ist Abel ein weiteres Modell, ein Bild auf den Märtyrer Jesus Christus, den Gerechten und Propheten. Für uns heißt das, sei auch du bereit, dich auf den Altar Gottes zu legen, Römer 12, Vers 1, als ein ganz Opfer gibt dich Jesus ganz hin. Lass den Kopf nicht herunterhängen und sagen, meine Gedanken gehören mir selber, oder meine Hände herunterhängen, ich tue, was ich will, oder meine Füße herunterhängen und sagen, ich gehe dorthin, wo ich will. Nein, Gott will ein ganzes und vollkommenes Schlachtopfer. Und dann noch der gute Hirte. Abel war ein Hirte wie Jesus auch. Der gute Hirte, darauf ist er ein Modell. Und wir freuen uns, dass wir einen guten Hirten haben. Und Kain selber ist ein Bild auf Satan, den Mörder von Anfang. Er ist ein Bild auf den Mörder von Anfang. Und im Judasbrief stehen die drei zusammen, ein teuflisches Triumvirat, ein teuflisches Dreiergespann. Kain, Biliam, Korah. Judas 11. Kain, Satan, Biliam, der falsche Prophet und Korah, der Widersprecher. Ein Mann, ein Bild auf den Antichristen. Kain war aus dem Bösen, sein Vater war Satan und nicht Gott. Wie Barabbas, der Mörder, der für Jesus ausgetauscht wurde. Das war sein Vater von Kain. Euer Vater ist der Teufel. Man kann den Weg Kains gehen, wir wollen das nicht tun. Man kann die Werke Kains tun, wir wollen das nicht tun. Das steht in Judas 11, das steht im 1. Johannesbrief. Sondern wir wollen den Weg des Glaubens und den Weg Jesu gehen. Wer aus Gott geboren ist, kann nicht sündigen. Der neue Mensch kann nicht sündigen. Und wir wollen Gott bitten, dass wir nicht sündigen. Ja, und dann zum Schluss. Neid war das Thema. Pilatus schreibt oder sagt, es steht geschrieben, Pilatus wusste, dass die Juden Jesus aus Neid überliefert haben. Da haben sie es wieder, euer Vater ist der Teufel. Dieser ist der Erbe, lasst ihn uns töten. So ist Kain ein Modell auf den Satan. Er neidet, Satan neidet Jesus seine Position. Haben wir auch in diesen Tagen gehört, Jesaja 14, Ezekiel 28. Und ganz zum Schluss, und damit bin ich fertig, meine Strafe ist zu groß, dass ich sie tragen könnte. Oder vergeben, tragen steht dort. Und Jesus lud auf sich alle unsere Krankheit. Und so gilt auch für Kain, eines Tages wird Gott wandeln und wird auch hier den Fluch in Segen wandeln. Gott segne.